Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Der vergangene Sonntag, der hatte den Namen Jubilate jauchzt. Und dieser vergangene Sonntag, der hat uns vor eine wichtige Frage gestellt, nämlich warum soll ich mich eigentlich freuen? Warum soll ich vor Freude ausrasten, wenn Jesus auferstanden ist? Gut, wir sollen uns mit anderen mitfreuen, haben wir ja auch mal so gelernt. Aber warum soll ich mich wirklich von Herzen freuen, wenn Jesus auferstanden ist? Was hat Jesu Auferstehung eigentlich mit mir zu tun? Wir hatten gesehen, dass Jesus Sterben und seine Auferstehung eben kein historisch isoliertes Ereignis war, weil Jesu Geschichte von Anfang an Gottes Geschichte für uns ist. Und folglich ist Jesu Sterben unser Sterben. Und seine Auferstehung, unsere Auferstehung. Folglich sind wir seit Ostern in Christus neu. Von Grund auf neu. Jetzt schauen wir uns vielleicht so an oder schauen, besser nur uns selber erstmal. Und denken so, das können wir an unserem alltäglichen Leben aber eigentlich nie ablesen. Diese Neuheit unseres Lebens. Aber wir vertrauen darauf. Wir glauben daran, dass unser neues Leben da ist, dass es in Christus da ist, weil Gott es uns in seinem Evangelium kundtut, weil Gott es uns in unserer Taufe auf den Leib geschrieben hat und weil Christus es uns je aufs Neue zusagt, wenn er sein Mahl mit uns teilt. Und das dürfen wir heute auch wieder feiern. Wir glauben, auch wenn wir es nicht sehen können, wir glauben, dass wir in Christus und zwar allein in ihm wirklich neue Kreaturen, neue Geschöpfe sind. Im verwegenen Vertrauen auf Gottes Zusage leben wir unser gegenwärtiges Leben vor ihm. Mit Karfreitag und Ostern hat der dreieine Gott unser Leben nämlich auf ein neues Gleis gesetzt, auf ein Gleis mit Endziel Himmel. Und genau hier setzt dann die Epistel für den heutigen Sonntag an. Für den vierten Sonntag nach Ostern ist uns ein Wort aus dem Kolosserbrief gegeben. Hier in Kolosser 3, werde ich gleich lesen, führt Paulus aus, wie diese neue Trasse, diese Bahntrasse aussieht, auf die Gott unseren Lebenszug aufgegleist hat und was uns dabei hilft, dass unser Lebenszug unterwegs nicht entgleist, sondern unfallfrei und zur rechten Zeit am Ziel ankommt. Ich lese uns jetzt aus Kolosser Kapitel 3, die Verse 1 bis 17. Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so strebt nach dem, was oben ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das, was oben ist, nicht auf das Irdische. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus, unser Leben, offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Darum tötet, was irdisch an euch ist. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. All das zieht den Zorn Gottes nach sich. Einst war auch euer Lebenswandel von solchen Dingen bestimmt, ihr habt darin gelebt. Jetzt aber sollt auch ihr das alles ablegen. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung und schmutzige Rede, die aus eurem Mund kommt. Redet nicht lügnerisch wiedereinander. Denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Taten abgelegt und habt den neuen Menschen angezogen, der nach dem Bild seines Schöpfers erneuert wird, um ihn, also den Schöpfer, zu erkennen. Da gibt es dann nicht mehr Griechen und Juden, Beschnittene und Unbeschnittene, Barbaren, Sküten, Sklaven, Freie, sondern Christus ist alles und in allen. Bekleidet euch also als Erwählte Gottes, als Heilige und Geliebte mit innigem Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde, Geduld. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Vor allem bekleidet euch mit der Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Christi triumphiere in euren Herzen. Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Seid dankbar. Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. In aller Weisheit lehrt und ermuntert einander. Singt Gott Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder in Dankbarkeit in euren Herzen. Alles, was ihr in Wort oder Werk tut, geschehe im Namen Jesu des Herrn. Dankt Gott dem Vater durch ihn. Ganz am Anfang erinnert Paulus uns an Gottes Wahrheit, die über unserem Leben steht. Ihr seid mit Christus auferweckt. Ihr seid gestorben. Und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Und dann, wenn Christus offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Mit diesen Sätzen sind Ausgangspunkt und Ziel unserer Lebensreise benannt. Der Ursprung unseres Lebens ist das Sterben mit Christus auf Golgatha und die Teilhabe an seiner Auferstehung. Wir sind in Christus eingewurzelt. Das hat der dreieine Gott uns in unserer Taufe ein für allemal zugesagt. Könnt ihr nachlesen in Römer 6 am Anfang. Und das Ziel unseres Lebens ist die Offenbarung Jesu Christi am Ende der Zeiten, die auch unser Leben ins rechte Licht rücken wird. Dann wird sich zeigen, dass unser Leben schon immer mit Christus verborgen war in Gott. Dann werden wir mit Christus leben in seiner Herrlichkeit. Ihr Lieben, wenn man eine Reise unternimmt und eine Fahrkarte bucht, und das tue ich bekanntlich relativ häufig, dann muss man zwei Dinge wissen. Erstens, man muss wissen, wo man startet. Und das Zweite ist, man muss wissen, wo das Ziel der Reise eigentlich sein soll, wo es hingehen soll. Start und Zielpunkt bestimmen den Reiseverlauf. Und wenn man mit der Bahn unterwegs ist, dann ist das relativ einfach. Dann reicht es eigentlich am Anfang, in den richtigen Zug einzusteigen. Und dann möglicherweise nicht zu verpennen, wenn der Zug dann am Zielort angekommen ist. Ist mir bis jetzt nur einmal passiert, ist auch schon ein paar Jahre her. Also das ist dann eigentlich recht einfach. Wenn man selber fährt, zum Beispiel mit dem Motorrad, einige von euch wissen das auch, ja, dann ist die Sache ein bisschen komplizierter, anspruchsvoller. Dann muss ich nämlich während der ganzen Fahrt aufpassen, wo ich eigentlich hingucke. Denn meine Blickrichtung, die bestimmt, wo ich hinfahre. Und wenn ich die schönen Bäume am Straßenrand angucke, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass ich irgendwann in einem von diesen Bäumen lande. Also, wohin ich blicke, das bestimmt mein Ziel. Das bestimmt, wohin ich hinfahre. Jetzt ist Paulus kein Fahrlehrer, aber er ist ein Lebenslehrer für die, die ihre Hoffnung auf Christus setzen. Paulus lehrt uns deswegen, unser Leben vom Ende her zu denken und fokussiert auf das Ziel zuzuleben. Sonst geht es eben öfter mal unterwegs gegen so einen Baum. Und deswegen vergewissert Paulus uns zuallererst des Ziels unseres Lebens. Er redet und denkt und lebt zielbewusst. Wenn Christus unser Leben ist, dann haben wir ein Ziel und dann haben wir Grund zur Hoffnung. Und auch wenn sich das anders anfühlt und oft genug auch anders aussieht, als Christusgläubige sitzen wir eben nicht auf dem absteigenden Ast, sondern wir sind eine aufstrebende, das heißt eine nach oben strebende Gemeinschaft. Und wenn man uns damit Angst machen will, dass das sogenannte christliche Abendland am Ende sei und dass doch alles irgendwie in den Bach runtergeht, na dann sagen wir, na und? Na und? So what, wer es lieber auf Englisch mag. Unsere Hoffnung und unser Ziel waren doch im Ernst nie ein heiliges Land auf Erden. Das ist doch nicht unser Ziel. Das ist doch nicht unsere Berufung. Wir erwarten doch Christus, den Sohn Gottes. Wir erwarten sein Reich. Und dieses Reich, so sagt es Jesus selber, ist ein Reich nicht von dieser Welt. Unsere Heimat, ihr Lieben, ist nicht hier. Nicht in Zeitz, nicht im Burgenlandkreis. Denn unser Bürgerrecht ist im Himmel. Als Christusgläubige heben wir unseren Blick nach oben, hinauf zu Jesus Christus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Und das, was wir manchmal so lapidar sagen, da Kopf hoch, das ist in ganz vielen Zusammenhängen nicht gut. Aber im christlichen Sinne ist Kopf hoch keine Vertröstung, sondern Kopf hoch, das ist der orientierende Ruf zur Sache. Sogar angesichts von Tumult und Chaos und Kriegen ermahnt Christus seine Jünger, wenn aber das anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter. Guckt nicht nach unten, schaut hoch, weil sich eure Erlösung naht. Wir haben Grund, nach oben zu schauen. Und von mir aus könnt ihr jetzt mal alle nach oben blicken. Von dort her erwarten wir unseren Herrn, nicht von dem Teppich, auch wenn er jetzt neu gereinigt ist. Als Christusgläubige müssen wir weder beschämt noch bestürzt oder irgendwie böse und zornig nach unten blicken, denn wir erwarten unsere Hilfe von oben, von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir dürfen und wir sollen um Christi willen Hoffnungsmenschen sein. Und uns Hoffnungsmenschen gibt Paulus zu Beginn eine ganz konkrete Anweisung. Strebt nach dem, was oben ist. Und da meine ich jetzt auch nicht die Wohnung von Familie Triebe, sondern noch ein bisschen weiter oben. Ja? Was ganz oben ist. Dort, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das, was oben ist, nicht auf das Irdische. Das heißt, beschäftigt euch mit Christus. Und zwar rund um die Uhr. Widmet euer Denken dem dreieinen Gott. Strebt danach, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Falls euch das gerade bekannt vorkommt, wir haben es gerade vorhin gesungen, in dem Lied. Wir wollen dich erkennen, wie du wirklich bist. Die Breite, Höhe, Länge, Tiefe. Ja? Steht im Epheserbrief, im dritten Kapitel. Und auch dieses Lied, ich habe das vor dem Gottesdienst gerade erfahren, welches Lied wir vor der Predigt singen. Vergeudet eure Zeit nicht mit dem Streben nach bloßem Wissen. Das menschliche Streben nach Allwissenheit, das war doch der Anfang allen Übels. Könnt ihr nachlesen im ersten Buch Mose im dritten Kapitel. Gleich im dritten Kapitel der Bibel. Der Mensch, der alles wissen will, der alles durchschauen will, der wissen will, was die Welt im Innersten zusammenhält und sich permanent nur darum kümmert. Die Verlockungen der Informationsgesellschaft sind die alte Paradiesschlange in digitaler Form. Ich glaube, diese Informationsflut, die zieht uns immer wieder und viel zu oft in ihren Bann und sie vermindert unsere Zeit mit Gott. Und oft genug belasten diese Informationen, die da ständig an unser Ohr oder an unser Auge dringen, oft genug belasten diese Informationen auch das Verhältnis zu unseren Mitmenschen, dass ich dem anderen nicht mehr recht über den Weg traue. Jederzeit und überall, über alles Bescheid zu wissen, ohne auf Gott angewiesen zu sein, weil ich ja mein Handy, mein Smartphone, was weiß ich was habe, was ist das eigentlich anderes als der Griff nach dem Baum der gottlosen Allwissenheit? Und da müssen wir uns mal fragen, ja, was muss ich eigentlich wirklich wissen, um leben zu können? Und zwar vor Gott leben zu können, wie es vor ihm recht ist. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Vor Gott zählt nie das blanke Wissen. Gott freut sich an Einsicht. Er freut sich an Weisheit. Und Weisheit, das ist im Grunde Wissen gepaart mit Gottesfurcht. Darum geht es Gott. Wissen gepaart mit Gottesfurcht. Nicht einfach nur bloßes Wissen. Gottesfurcht aber verträgt sich in keiner Weise mit dem, was nach irdischen Maßstäben gang und gäbe ist. Und deswegen zählt Paulus hier zunächst drei Reihen von No-Gos auf, also von Dingen, die nicht zu einer gottgefälligen Ausrichtung passen, Dinge, die unserer himmlischen Berufung zuwiderlaufen. Die erste Reihe in Vers 5 und Vers 6 umfasst Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. All das, sagt Paulus, zieht den Zorn Gottes nach sich. Da liegt nicht Gottes Wohlgefallen darauf. Und wir könnten diese erste Reihe vielleicht unter die Überschrift Egoismus stellen. Denn bei Unzucht, bei Unreinheit, Leidenschaft, böser Begierde, Habsucht steht letzten Endes mein eigenes Ich, und zwar mein altes Ich, im Mittelpunkt aller Bestrebungen. Hauptsache, mir geht's gut. Hauptsache, meine Bedürfnisse werden befriedigt. Alles für mich. Ohne Rücksicht auf die anderen. Die zweite Reihe von No-Gos betrifft das Verhältnis zu meinen Mitmenschen. Und hier ganz besonders zu meinen Brüdern und Schwestern in Christus. Paulus nennt Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schmutzige Rede, die aus eurem Mund kommt. Und dann sagt er noch, redet nicht lügnerisch wider einander. Verleumdet einander nicht. Und wie viel Zorn, wie viel Wut, wie viel bösartiges Gerede, üble Nachrede und Schlechtreden herrschen gerade in unserer Zeit und leider Gottes auch in der christlichen Welt. Paulus sagt, das alles ist ein absolutes No-Go. Das geht überhaupt nicht. Zorn, Wut, schaden wollen, den anderen in ein schlechtes Licht rücken. Mit all dem beleidigen und verletzen wir unseren Nächsten und schlagen dem ins Gesicht, der für meinen Nächsten sein Leben gelassen hat. Ihr aber seid dazu berufen, den Schöpfer zu erkennen. Das heißt, in ungetrübter Gemeinschaft mit ihm und mit allen seinen Geschöpfen zu leben. An Gott, den Schöpfer, zu glauben, das werden wir nachher wieder gemeinsam bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Was heißt das eigentlich? Luther sagt, an Gott, den Schöpfer, glauben, das heißt, ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat, samt allen Kreaturen. Nicht nur mich, sondern den, der neben mir sitzt oder vor mir oder hinter mir sitzt, genauso wie mich, egal wie er aussieht. Zorn, Wut, üble Nachrede, Verdächtigung und dergleichen beschädigen das, wozu wir berufen sind. Die dritte Reihe von No-Gos, die betrifft das Festhalten an alten Einteilungen, die in Christus überwunden sind und die deswegen in unserem Denken, Reden und Handeln keinen Platz mehr beanspruchen dürfen. Paulus nennt Beispiele. Da gibt es dann nicht mehr Griechen und Juden. Beschnittene und Unbeschnittene, Barbaren, Skythen, Sklaven, Freie, sondern Christus ist alles und in allen. Das ist die einzige Kategorie, die noch zählt. Vergangene Woche wurde im EU-Parlament eine Vorlage verabschiedet, die in unserer Welt sicher sinnvoll ist, nämlich das sogenannte Recht auf Reparatur. Ich weiß nicht, ob das jemand mitbekommen hat. Die Verordnung hat den schönen Titel Förderung der Reparatur von Waren. Ja, also es geht darum, die Sachen nicht einfach wegzuschmeißen, wenn irgendwie eine Schraube fehlt, sondern halt sich diese Schraube irgendwie besorgen zu können und die dann wieder reinzudrehen, dann funktioniert das Ding wieder. Und das war früher, glaube ich, mal selbstverständlicher. Manchmal gab es auch gar keine Alternative. Und das wird jetzt irgendwie wieder neu entdeckt, dass das ja vielleicht ganz sinnvoll wäre. Aber, ihr Lieben, in geistlichen Zusammenhängen ist Reparatur tödlich. An dem alten Menschen ist nichts rumzuschrauben. Das Alte ist vergangen. Und soll auch vergangen bleiben. Siehe, Neues ist geworden. An dem alten Menschen ist nichts, aber auch gar nichts erhaltenswert und gut. An unserem alten Menschen, da können wir kein gutes Haar lassen oder so tun, als wäre alles nur halb so schlimm gewesen. Nein, wenn wir zu Christus kommen, dann bedeutet das einen harten Schnitt mit unserem alten Leben. Ein sowohl als auch, das wäre im Grunde schlimmer als ein ganz und gar nicht. Ich habe auf meiner Terrasse so ein paar Ziersträuche rumstehen und einer davon ist leider offenbar von Blattrost befallen. Das sieht irgendwie blöd aus und tut dem Pflänzchen auch nicht so gut. Und ich habe dann gelesen, dass man bei Rostpilzbefall erkrankte Holzbereiche möglichst großzügig ausschneiden soll. Jetzt ist das allerdings ein Zierstrauch und bei einem Zierstrauch, da ziert man sich so ein bisschen da ordentlich rumzuschnippeln, weil dann sieht er ja nicht mehr so ziertemäßig aus. Und dann steht da so ein komisches, zusammengeschnippeltes Teil auf der Terrasse und was sollen da die Leute denken? Ja, der äußere Anschein, der zählt doch. Das Ergebnis auf meiner Terrasse sieht jetzt leider wie folgt aus. Der Befall wird immer schlimmer und ich muss immer mehr wegschneiden. Und wenn es ganz dumm läuft, bleibt am Schluss nichts mehr davon übrig. Das ist jetzt ein sehr schwaches Bild. Aber es hilft mir zu begreifen, warum Paulus so viel Wert legt auf diesen radikalen Schnitt mit unserer Vergangenheit. Mit allen irdischen Maßstäben, mit aller menschlichen Logik und mit allen weltlichen Sachzwängen. Wo wir immer sagen, ja, wir können ja nicht anders, es ist eben so. Das alles darf uns um Gottes Willen nicht bestimmen. Wenn wir auf dem Weg nach oben weder Schaden nehmen, noch Schaden anrichten wollen. Tötet, was irdisch ist. Legt alles ab, was in der Welt normal ist. Oder positiv formuliert, strebt nach dem, was oben ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das, was oben ist, nicht auf das Irdische. Das Alte gehört ausgemistet, wie neulich, als wir da drüben oder auch unten im Keller schön Frühjahrsputz gemacht haben. Ja, jetzt kann man sich da wieder drin bewegen, jetzt kann man da wieder was hinstellen, was da auch hingehört. Das Alte gehört ausgemistet. Neue Wege erfordern neue Mittel. Wir können nicht weitermachen, als hätte es Ostern nicht gegeben. Und das, was gut ist, das heißt, was Gott gefällt, was ihm entspricht, was von Ostern her gilt, das entfaltet Paulus im zweiten Teil unseres Abschnitts in Form einer Kleiderordnung für Christusgläubige. So wie neue Wege neue Mittel erfordern, so erfordert ein neues Sein neue Kleider. Und wie sieht dieser Maßanzug der Heiligen eigentlich aus? Paulus zeigt es uns hier in den Versen 12 bis 14. Bekleidet euch. Ihr müsst also vor Gott nicht nackt dastehen, ja? Ihr bekommt Klamotten von ihm. Bekleidet euch als Erwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Womit? Mit innigem Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Sanftmut oder Geduld. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Und das kommt ja ab und zu mal vor. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Vor allem bekleidet euch mit der Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Das, was sozusagen die Vollkommenheit zusammenhält, zusammenbindet. Ja, und jetzt ist es mal wieder hier, Liebe, schon wieder. Und manchmal geht uns das ganz schön auf die Nerven, um nichts anderes zu sagen, wenn wir wieder und wieder an die Liebe erinnert werden. Aber wes Gottes Herz voll ist, des geht sein Mund über. Und deswegen kommt Gott immer wieder auf die Liebe zu sprechen. Liebe ist Gott nicht nur irgendwie wichtig. Liebe ist Gottes Markenzeichen. Liebe ist sein Wesen. Gott ist die Liebe. Und darum kommen wir als Christusgläubige nicht an der Liebe vorbei, wenn wir wirklich zu Gottes Ehre leben wollen. Und nur wenn wir in Liebe handeln, können wir uns dabei wirklich auf Gott berufen, sonst nicht. Was heißt Liebe eigentlich in diesem Zusammenhang? Liebe von Gott her verstanden heißt voller Lebenseinsatz für den anderen. Dem anderen gut sein, vom anderen das Beste denken und für ihn oder für sie das Beste hoffen. Den anderen in der Gnadenwahl Gottes sehen, den anderen als Gottes geliebtes Geschöpf ehren, mich in dem anderen und den anderen in mir sehen und uns gemeinsam in Christus. Christus ist alles und in allen. Und wir sind berufen als Glieder eines Leibes. Und übrigens ist genau das und nichts anderes auch der Grund, warum gerade nationalistisches und völkisches Denken sich eben nicht mit unserer himmlischen Berufung verträgt. Ihr habt den neuen Menschen angezogen, der nach dem Bild seines Schöpfers erneuert wird, um ihn, nämlich den Schöpfer, das heißt den Schöpfer aller, zu erkennen, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und da gibt es dann eben logischerweise nicht mehr Griechen und Juden, Beschnittene und Unbeschnittene, Barbaren, Skythen, Sklaven, Freie, sondern Christus ist eben alles und in allen. Aber da merken wir doch immer wieder, wie schwer es uns oft fällt, mit diesen alten Schubladen und mit diesen alten Gepflogenheiten wirklich zu brechen und uns wirklich ganz auf das auszurichten, was eben von Gott her gilt. Und da können wir uns fragen, ja, was hilft uns dabei, diese alten Schubladen wegzupacken und nur noch diese eine Kategorie zu kennen. Drei Dinge nennt Paulus hier zum Schluss. Den Frieden Christi und das Wort Christi. Und als Reaktion darauf die Dankbarkeit. Der Friede Christi triumphiere in euren Herzen. Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Seid dankbar. Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. In aller Weisheit, eben nicht nur mit Wissen, sondern Wissen mit Gottesfurcht gepaart. In aller Weisheit lehrt und ermuntert einander. Singt Gott Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder in Dankbarkeit in euren Herzen. Alles, was ihr in Wort oder Werk tut, geschehe im Namen Jesu des Herrn. Dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Dankbarkeit durchzieht und rahmt diesen Abschnitt. Dankbarkeit heißt, ein Leben zu führen, wie es Gottes Wesen entspricht und wie es ihm gefällt. Und dazu bedürfen wir eben zweierlei. Wir bedürfen des Friedens Christi in unseren Herzen. Und wir bedürfen des Wortes Christi, das unsere Herzen bewegt, das unsere Herzen verändert, indem es uns eben beständig auf Christus ausgerichtet hält. Ihr Lieben, dass im Zentrum unserer Gottesdienste die Verkündigung steht, das hat seinen tiefen Grund darin, dass es Christi Wort ist, das uns heilt und tröstet, das uns ausrichtet und zurechtweist. Es ist allein Christi Wort, das in uns den Glauben weckt und in uns dieses Vertrauen auch erhält. Dieses verwegene Vertrauen darauf, dass Gott mir in Ewigkeit gut ist, dass er mein Bestes will und auch mein Bestes tut. Wir haben keinen anderen Zugang zur Wahrheit Gottes, als dass er durch sein Wort zu uns spricht. Und darum soll das Wort Christi, das Evangelium von Gottes überwältigender Gnade, das Wort vom Frieden mit Gott, darum soll dieses Wort mit seinem ganzen Reichtum bei uns wohnen. Es soll nicht nur irgendwie ab und zu mal zu Gast sein, sondern es soll dauerhaft bei uns bleiben. Am besten 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Denn dieses Wort und nichts sonst vermag unsere Herzen zu heilen. Sprich nur ein Wort, dann wird meine Seele gesund. Allein Christi Wort hilft uns, nach dem zu streben, was oben ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Allein Christi Wort bewahrt uns davor, auf das Irdische zu blicken und anstatt unseren Sinn auszurichten auf das, was wirklich zählt. Das Wort Christi bewahrt uns vor geistlichem Schiffbruch und vor geistlichen Erkrankungen. Und wenn wir mal krank geworden sind und uns vielleicht dabei ertappen, wie Wut, wie Zorn, Verbitterung, Unfrieden und Undank in uns aufsteigen oder wie wir eben die anderen wieder in alte Schubladen stecken, dann ist das Wort Christi die Medizin, die uns heilt. Das Wort Christi hält uns auf Kurs. Das Wort Christi macht, dass unser Lebenszug nicht entgleist, sondern am Ziel ankommt, nämlich oben bei Christus, zur Rechten Gottes des Vaters. Dort ist unsere Bestimmung, das ist unser Platz. Und der Friede Gottes, der unser menschliches Verstehen und Denken übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.